Danke vielmals für die nette Vorstellung. noch ganz kurz, wie es zu dem Kanzeltausch gekommen ist. Der Benjamin und ich, wir waren im Ländli an der Pastorenkonferenz zusammen im Sprudelbad und haben angefangen, so ein bisschen über theologische Themen, Fachsimpel und über Gemeinde. Und irgendwann hat sich dann darin gemündet, dass wir über einen Kanzeltausch geredet haben. Und zack, da bin ich schon bei euch. Genau. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich mega gefreut, nach Altstetten zu kommen, ins Rheintal. Und heute möchte ich ganz besonders zwei Personengruppen ansprechen. Auf der einen Seite möchte ich Personen besonders ansprechen, die am Glauben wirklich fernstehen, also die nicht viel am Hut haben mit dem christlichen Glauben. Vielleicht auch jemand, der zu einem späteren Zeitpunkt die Predigt hört. So möchte ich auch einfach dich ansprechen, der wirklich irgendwo noch nicht so viel weiss vom Glauben. Aber die Predigt soll nicht nur für Personen sein, die fernstehen am Glauben, sie soll auch für Personen sein wie dich, die vielleicht schon seit Jahrzehnten gläubig ist und da in Altstädten ein- und ausgeht, um uns wieder daran zu erinnern, was denn eigentlich wirklich der Kern ist, der Kernauftrag vom Glauben. Und ich fange eigentlich immer am Anfang an, indem ich den Bibeltext vorlese, wo ich darüber predigen möchte. Ich möchte damit signalisieren, hey, es geht ja nicht um mich, sondern was ich euch möchte weitergeben, das steht in dem Buch drin, in der Bibel. Ein Buch, das wir schon jetzt 2000 Jahre haben und dürfen auch immer mehr drin lesen und erkennen und Gott drin auch zu uns reden lassen. Und der Text, den wir hier werden anschauen, ist aus dem 1. Timotheus 2, 1 bis 5. Der 1. Timotheus 2, 1 bis 5 und noch der Anfang vom 6. Vers. Maskenbuch ja nicht mehr. Oh, die ist auch noch da drin. Upsla. Genau. Und da tue ich euch den Vers aufschalten. Genau, perfekt. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit. Genau, Vers 1 bis 6 wäre das gewesen. Wenn wir jetzt das ein bisschen unterteilen miteinander, wenn die verschiedenen Verse unterteilen, können wir auf verschiedene Themen nehmen. Genau. Wir sehen hier, als erstes geht es ums Gebet für alle Menschen. Das sagt der Paulus ganz direkt, wir sollen für alle Menschen beten. Da ist keinen ausgeschlossen. Als zweites geht es dann für das Gebet für alle Menschen, für alle Obrigkeit, also jegliche Autorität, die über uns steht, an welchem Ort auch immer irgendwo Autorität über uns ist, ob das der Firmenchef ist oder irgendein politischer Verantwortlicher, für die sollen wir beten. Als zweites steht dann der Wille von Gott, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden, also jeder Einzelne soll gerettet werden. Und dann kommen wir im Vers 5 und 6 dazu, dass der Paulus schafft, in zwei Worten eigentlich die wichtigste Botschaft vom Leben zusammenzufassen. Er tut nämlich das Evangelium ganz kurz fassen. Und das möchte ich jetzt am Anfang machen. Ich tue eigentlich das Wichtigste, und das ist gerade auch das, was vielleicht für jemanden, der fernsteht, auch das Wichtigste soll sein an unserem Glauben, das tue ich kurz zusammenfassen und entfalten vor euch. Ich fange jetzt von hinten an und komme dann führen. Also ich tue eigentlich die Predigt vom letzten Vers aufbauen und gehe dann zum ersten führen. Und wenn wir jetzt das anschauen, dann sehen wir da, dass es zwei besondere Worte gibt, nämlich heisst es da, dass es einen Mittler gibt Und der hat sich als Lösegeld für alle gegeben. Für jeden Einzelnen, also für uns, aber auch für Menschen, die jetzt nicht da sind, die vielleicht eben irgendwann die Predigt nachhören oder die nichts mit dem Glauben am Hut haben. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Aktuell haben wir erlebt, die Maske hier, die darf man nicht mehr brauchen. Oder darf man brauchen, aber müssen sie nicht mehr brauchen. Wir kommen zu unserer Zeit von 2 Jahren, die wirklich auch ein bisschen bedrückend waren für uns als Gemeinde. Und jetzt ist so ein wirkliches Aufschnaufen in dieser Zeit und das darf es ja auch sein. Das ist wirklich schön. Aber wir müssen darauf achten als Christen, dass das, was wir jetzt hier erleben, die Freiheit, auch nur eine zeitliche Freiheit ist. Und wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht bleibt es jetzt über Jahre hinweg auch für uns eine angenehme Situation. Aber vielleicht kommt es auch, dass eine nächste Krise wieder kommt irgendwann. Wir wissen schlichtweg nicht, was die Zukunft bringt. Und wir sollen einfach mit Jesus unterwegs sein, egal in welcher Zeit wir gerade drin sind. Aktuell, wenn ihr News aufschlönt, heute Morgen oder gestern Abend oder vorgestern Abend, was ist gerade das aktuelle Thema? Europa erlebt seit Jahrzehnten wieder die Möglichkeit, dass Krieg ausbricht. Und vielleicht ist das alles wirklich nur ein Hirngespinst und wir erleben Frieden. Vielleicht erleben wir heute, morgen, übermorgen, dass der Krieg ausbricht in der Ukraine. Und die Auswirkungen davon wissen wir nicht, was sie werden sein. Ich möchte euch keine Angst machen. Wir wissen ja, dass wir auf Jesus vertrauen können und er uns durch alles durchführt. Aber wenn es so um Krieg geht, dann merken wir, dann wird die Corona-Krise harmlos dagegen. Krieg ist nun mal eine andere Kategorie. Wenn ich so mit einer Schreckensbotschaft komme, zücht so unser Herz ein bisschen zusammen und wir denken, nein, bitte einfach nicht nur mal so etwas. Und wenn wir von Krieg reden, dann würden wir uns wünschen, und ich glaube, das wäre so ein Hoffnungsschimmer in uns drin, dass es irgendwo doch wird so einen Vermittler geben. Dass irgendjemand wird auf die Bühne, auf die Weltbühne kommen, der könnte vermitteln und uns garantieren, hey, es wird friedlich werden. Es wird nichts passieren. Und da würden unsere Herzen wieder leicht werden. Es würde uns Raum verschaffen, würde denken, Halleluja, zum Glück gibt es da einen Mittler, der wirklich eine Vermittlung schaffen kann zwischen 2 Kriegsparteien. Und ich habe euch hier einen Flipchart bereit gemacht. Uppla. Stelle ich da vor euch her. Wenn wir jetzt hier so 2 Parteien haben, die miteinander im Konflikt stehen, also Partei X und Partei Y, wer auch immer das ist, jetzt vielleicht in dem Konflikt Ukraine-Russland könnte man nehmen, oder UNO, oder USA-Russland, aber im Grunde genommen geht es ja nicht um ein aktuelles Weltgeschehen, sondern ich möchte euch etwas vermitteln anhand von dem Konflikt, der weltweit immer wieder zustande kommt. Wir würden uns wünschen, dass irgend so ein Vermittler zwischen X und Y wird bestehen. Und der Vermittler, perfekt wäre, wenn der Vermittler überhaupt nicht in den Konflikt eingebunden wäre, der existiert. Weil sobald der Vermittler irgendwo den Verdacht besteht, der steht mehr zu X oder er steht mehr zu Y, dann ist er ungeeignet als Vermittler. Und wir würden uns wünschen, dass so ein Vermittler, jetzt, wenn jetzt Russland und Ukraine im Konflikt stehen oder Russland und USA, dass der wirklich beide Seiten komplett wird verstehen. In einer Art und Weise, dass er komplett Russi und komplett US-Amerikaner. Und wir würden verstehen, was denn wirklich diese Konfliktsituation bedeutet, wo wir ja keine Ahnung davon haben. Wir wissen nicht, welche Seite jetzt wirklich recht hat und was wirklich der Konflikt ist. Wenn der Vermittler da wird X verstehen und perfekt Y wird verstehen, dann wäre es ein Vermittler, der vollkommen geeignet wäre. Ein Vermittler, der könnte Lösung schaffen in diesem Konflikt drin. Krieg ist etwas, das eigentlich auf das grösste Problem von uns Menschen zeigt. Wir neigen dazu, wenn es Krieg gibt, das irgendwelchen Autokraten zuzuschieben. Zum Beispiel, wir stilisieren dann Putin als das Böse schlechthin. Oder wenn wir jetzt zurückgehen in einen anderen Krieg anschauen, vielleicht irgendwo den Zweiten Weltkrieg, und wir schauen dann auf eine Person, auf irgendeine Führungsperson und sagen, das ist die Person, dort ist das Böse so richtig an diesem Punkt kanalisiert. Im Grunde genommen möchte ich sagen, dass Krieg auf das grösste Problem von uns Menschen zeigt. Das ist die letztendliche Auswirkung von dem, was in uns Menschen drinsteckt. Im Grunde genommen zeigt Krieg auf uns als Einzelperson. Krieg kann nur auf dem Rücken von vielen Menschen gebaut werden. Krieg kann nur entstehen, wenn wirklich irgendwo in dem Volk Bereitschaft dazu besteht, Menschen zu töten und in Krieg zu ziehen. So ist Krieg eigentlich auf dem Rücken von ganz vielen Tausenden von Menschen aufgebaut. Und Krieg zeigt darauf auf das Böse, das im Mensch drin selber ist. Ob das Machtsucht ist, nach mehr Geltung, Erweiterung von sich selber, irgendwo sich können, mehr zur Schau stellen, mehr können erreichen, ob das Reichtum ist, finanzielle Möglichkeiten vergrößern, ob das Rachegelüste sind, um irgendwo einen Konflikt zu besiegen, ob das irgendwie der Wunsch ist, können als Held dort stehen vor anderen, ob das irgendwo der Wunsch ist, irgendwie grösser zu sein als andere Menschen. In all dem Krieg zeigt auf uns Menschen. Und egal, welchen Menschen wir an die Spitze herstellen, wir merken sobald auch vielleicht so Sachen wie Demokratie oder irgendwelche Hinderungsgründe da nicht mehr da sind, dann kann so ein Mensch plötzlich ins Negative hineinkippen. Und das Problem ist, das könnte jeder Einzelne von uns sein. Sobald wir nicht mehr so korrigierende Sachen nebendran haben, könnte jeder Einzelne von uns Potenzial haben, einen richtig brutalen Machtherrscher zu sein. Und das Problem steckt darin, dass in uns selber die grundlegenden Sachen gegeben sind, richtig ins Böse abzudriften. Wir Menschen sind das Problem. Das Problem liegt nicht an irgendwelchen Autokraten, sondern das Problem ist das Grundproblem von der Sünde im Mensch. Und die Bibel sagt da ja ganz klar, im Grunde genommen hat jeder Mensch das Problem. Und da können wir auch in den Römerbrief reingehen. Das ist eigentlich das Grundproblem, worauf die Bibel aufbaut und wo sie möchte beseitigen. Es gibt kein anderes Problem als die Sünde vom Mensch, die uns zum Negativen leitet. Und schlechtes, böse Sünde ist das Problem, wo wir auch wirklich beseitigen müssen. Es heißt im Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Alle Menschen. Und das baut auf zwei Kapitel, wo der Paulus erklärt, dass die Sünde etwas ist, wo jeder einzelne Mensch betrifft. Und auch wenn jetzt Krieg ausbricht zwischen X und Y, das ist nie nur so, dass der Vermittler einfach das Missverständnis klären müsste. Sondern das Problem ist, dass X und Y beide irgendwo mit dem Bösen zu kämpfen haben. Und ich möchte auch daran erinnern, dass eigentlich der Frieden in Europa, den man seit Jahrzehnten hat, auf dem Fundament von aufeinandergerichteten Atombomben besteht. Wir wissen, ein Krieg kann nicht mehr ausbrechen, weil er so fatal wäre, dass nachher nichts mehr könnte, dass das wirklich nichts mehr wird stehen. Und so ist selbst der brutalste Mensch dazu geneigt, zu sagen, nein, Krieg darf nicht ausbrechen, weil das wäre der Verlust von allem, was wir haben. Wir haben Frieden geschaffen, dadurch, dass unsere Waffen so stark geworden sind, dass wir einander nur noch beide in den Abgrund reissen könnten. Es ist eigentlich unglaublich, dass der Mensch so geschaffen hat, so Frieden geschaffen hat. Aber das ist nicht der Frieden, den wir uns noch sehnen. Frieden wäre dann Frieden, wenn wirklich Vermittlung besteht und der Mensch würde da Hilfe erlangen. Wenn wir es von unserem eigenen Problem haben, nämlich von der Sünde, die in unserem Leben drinsteht, und zwar bei jedem einzelnen Menschen, ob wir jetzt Christen sind oder nicht, ob wir an einer anderen Religion anhängen, dann kommen wir zu der Frage, was ist denn die Wurzel von dem? Und die Wurzel von allem Bösen auf dieser Welt ist, dass wir distanziert sind von Gott. Der Mensch eigentlich, der am Ursprung geschaffen wäre, um mit einer intensiven Gottesbeziehung zu leben und sein Leben auch im Licht von Gott zu gestalten, das ist momentan auseinandergerissen. Und eigentlich der Großteil der Menschheit, die allgemeine Masse, die meisten Menschen haben so ein Desinteresse gegenüber Gott. Selbst wenn es Wunder wird passieren, das Problem vom Menschen ist das Desinteresse, das er aufgebaut hat, dass er sagt, im Grunde genommen Gott, okay, der kann es geben, aber ich möchte im Grunde genommen nicht so intensiv mit Gott in Verbindung gebracht werden. Und wenn wir das Grundproblem könnten beheben, nämlich dass die Beziehung vom Mensch zu Gott wieder innig wird werden und der Mensch im Licht von Gott wird leben, dann wäre das Grundproblem von Krieg gelöst. Dann wäre der Vermittler, die Vermittlung wäre geschaffen und der Mensch würde wieder ein Leben führen, das mit dem Schöpfer ist und für seinen Ursprung auch wirklich gedacht gewesen wäre. Und da kommen wir jetzt eigentlich auf den Vers, auf das Evangelium, auf die gute Nachricht. Auf die gute Nachricht sprechen. Wenn wir jetzt nämlich X und Y dort klassifizieren mit einem Mensch, und da tun wir Gott, ups, Lena geht nicht so gut weg, he? Aber da tun wir jetzt Gott reinsetzen, als Dreieck dargestellt, der Mensch zu Gott hin. Gut. Das Schöne, was wir wissen, dass auf dieser Seite bei Gott zu, im Grunde genommen, alles für uns gegeben worden ist. Wir fragen uns, an wem liegt der Konflikt eigentlich noch? Und das Schöne, was wir wissen und auch in dem Vers dürfen kennenlernen, nämlich in dem Vers 5 und 6, was wir hier dürfen sehen, ist, im Grunde genommen hat auf dieser Seite alles stattgefunden, um den Konflikt zwischen Mensch und ihm zu beheben. Es ist wirklich wunderschön und das ist das Evangelium, die gute Nachricht, wirklich die wunderschönste Nachricht, die beste Nachricht, die wir haben. Von dieser Seite her hat Gott alles Mögliche gemacht, alles, was in seiner Macht gestanden ist, als Gott, als Schöpfer von dieser Schöpfung. Er hat alles gegeben, was überhaupt möglich war. Und im Römerbrief, im Kapitel 8, lesen wir dann auch, wenn Gott seinen eigenen Sohn geschenkt hat, wieso sollte er mit ihm nicht auch alles schenken? Also Gott hat wirklich alles geschenkt und hat alles auf den Tisch gelegt, was er jemals hätte können geben für uns, um uns zu zeigen, von mir her steht nichts im Weg zwischen dir und mir. Gott hat alles gegeben. Und das sehen wir jetzt eben auch in dem Vers, dass es ein Mittler zwischen Gott und Mensch gibt. Und der Mittler, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der einzige Mensch, der Mensch, der über beide Positionen versteht. Jesus sagt von sich selber, dass er präexistent war. Er erhebt den Gottesanspruch. Ein Moment sagt Jesus zu seinen Gefährten, die ihn fragen, denn wieso er so über den Abraham kann reden, sagt er zu ihnen, noch ehe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, noch ehe Abraham war, war ich. Damit sagt Jesus, bevor der Abraham existiert hat, habe ich existiert. Und wenn wir die Bibel so lesen im Johannesevangelium, erkennen wir dort, Jesus behauptet, er hat vor seiner Geburt existiert. Damit erhebt Jesus einen Gottesanspruch. Wir erleben auch an ganz vielen anderen Orten, dass Jesus Worte braucht, die nur im Alten Testament für Gott verwendet worden sind. Jesus erklärt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte, das war Gott für einen Israeliten, das ist ganz klar. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer kann so einen Anspruch erheben, wenn er damit nicht sagen will, ich bin Gott? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Oder ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind alles Worte von Jesus, direkt aus der Bibel zitiert. Jesus erklärt, ich bin Gott. Und er erklärt in der Bibel, ich verstehe diese Seite vollkommen. Ich bin 100% Gott. Ich bin ganz Gott. Aber auf der anderen Seite sagt die Bibel auch, dass Jesus versucht worden ist und schwach war, wie wir alle. Jesus ist ein Mensch geworden und hat alles kennengelernt. Hunger, Durst, Einsamkeit, vielleicht auch mal Verstimmungen. Jesus hat gelernt, was es heisst, ein Mensch zu sein. Er war ein Kind, das hat müssen allgemeine Sachen lernen. Er war 100% genau gleich wie wir. Jesus war ganz Mensch. Absolut. Und damit ist Jesus zum einzigen Mittler geworden, zum einen Mittler, der auf der einen Seite uns so gut versteht, besser als wir es selber können. Auf der anderen Seite ist Jesus der Mittler, der Gott gleich ist. Er ist Gott gewesen, der in die Welt hineingekommen ist. Er ist 100% Gott. Und er hat auch so gehandelt. Er konnte Menschen heilen. Er konnte auf dem Wasser laufen. Er zeigt, mir ist alle Macht gegeben. Ich bin Gott wirklich gleich und ich kann alles machen, was ich möchte. Kein Mensch hat jemals so viel bewirken wie Jesus. Brotvermehrung, einen Sturm stillen, Tausende von Menschen heilen, Menschen helfen, Gebetserhörungen, Tote auferwecken. So sagen sie uns die Evangelien. Jesus hat Sachen machen können, die nur Gott zugeordnet werden können. Und er hat den Gottesanspruch erhoben. Und jetzt fragt sich, ist der Vermittler vertrauenswürdig? Und die Frage nach der Vertrauenswürdigkeit ist dann gegeben, wenn wir wissen, dass der uns wirklich lieb hat. Dass der alles wird geben für uns und auch da damit den Beweis erbringt. Hey, ich bin so vertrauenswürdig, ich liebe diese Seite perfekt und ich liebe diese Seite perfekt. Und wie kann jemand zeigen, dass er die vollkommene Liebe hat für beide Seiten? Wie kann ein Mensch, wie kann jemand beweisen, dass er der perfekte Vermittler ist und auch noch die Liebe hat zu 100% besser als jeglicher Mensch uns jemals könnte lieben? Es gibt nur einen Weg, wenn der Mensch bereit ist, den Preis zu zahlen und ein Opfer zu geben. Wenn er bereit ist, sein Leben für alle zu lassen. Jesus hat in Gehorsam auf seinen Vater hin sein Leben gelassen. Er hat gesagt, Vater, nimm den Kelch von mir, aber dein Wille soll geschehen und nicht meine. Und dann hat er sich auf den Kreuzesweg nach Golgatha begeben und hat sich dem gestellt, dieser Verurteilung. Und auf der anderen Seite ist Jesus für das Volk gestorben, das ihn bis zum Schluss abgelehnt hat. Das Volk Israel, über 1000 Jahre hat Gott das Volk geführt und jetzt kommt Gott selber in das Volk hinein und sie lehnen ihn ab und hassen ihn bis zum Schluss. Und Jesus sagt, hey, ich liebe euch noch mehr als alles Schlechte, was ihr mir könnt antun könnt. Und meine Liebe ist grösser, auch wenn ihr mich als Kreuz nagelt, mein Ja zu euch ist grösser als das Nein, das ihr mir gegeben habt. Und das Kreuz von Jesus, das er uns geschenkt hat, zeigt, dass er absolut vertrauenswürdig ist. Niemand hat so eine grosse Liebe als Jesus, der wirklich den Vater komplett geliebt hat und uns Menschen komplett geliebt hat. Jesus war absolut rein. Er hat nie etwas Falsches gemacht. Seine Hände sind zur Heilung unterwegs, zum Menschen helfen. Seine Hände sind absolut rein. Seine Füße sind unterwegs, um uns Menschen wirklich zur Hilfe zu kommen, um uns zu dienen. Er war ein Mensch, der sich wirklich ganz hergegeben hat. Ob als Kind, als Jugendlicher, ob als Handwerker oder schlussendlich im Dienst für uns Menschen. Unsere Hände als Menschen sind fürs Unrechte unterwegs. Unsere Füße lassen sich so viel mal anstiften, dort herzulaufen, wo Schlechtes passiert. Wir sind oftmals dazu geneigt, unsere Hände und unser Sein, unseren Körper dazu zu brauchen, zum Schlechten zu tun. Und Jesu Hände und Jesu Füße sind für unsere Hände und für unsere Füße ans Kreuz genagelt worden. Sie sind durchbohrt worden und an das Kreuz genagelt worden für uns. Jesus hat sich stellvertretend für unsere Schuld ans Kreuz herannageln lassen. Jesus ist zu unserem perfekten Lösegeld worden. Und da lesen wir genau da. Jesus hat sich als ein Lösegeld für uns alle gegeben. All das ist von Gott am Vater passiert. Gott hat wollen, dass das passiert, dass ersichtlich wird, von mir zu dir gibt es kein Problem. Bitte komm zu mir. Ich habe für dich bereits schon gezahlt. Ich habe das eingerichtet. Und ich möchte dir zeigen, das Wichtigste habe ich für dich am Kreuz gegeben. Es gibt keinen grösseren Preis, den ich für euch zahlen könnte. Ich könnte nichts mehr Grösseres machen, als mein Sohn für euch geben. Ich könnte nichts mehr für euch machen, als dass ich selber in die Schöpfung hineinkomme und für euch den Preis am Kreuz zahle und euch zeige, ich bin vertrauenswürdig und es gibt keine größere Liebe als die ich dir geben kann. Ich sterbe für dich. Und jetzt gehen wir ein Vers führen und jetzt merken wir nochmal etwas Gewaltiges. Auf dieser Seite, Gottes Wille heisst es da, ist, dass alle Menschen gerettet werden. Denn Gott ist unser Retter und er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und da erklärt uns der Paulus, dass Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Er selber hat das auch erfahren. So sagt er dann auch ein Kapitel vorher, dass er ihm alle Langmut und alles Erbarmen erwiesen worden ist, an Paulus selber. Er erklärt, da auf dieser Seite bei Gott besteht ein Wille, jeder einzelne Mensch auf dieser Seite zu retten. Sein Wille, sein Wunsch oder was Gottes Herz bewegt ist, wie können alle Menschen gerettet werden? Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Gottes Wille aktuell im Moment ist darauf gerichtet, sein Wille für uns Menschen, und zwar für die 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt, für jeden einzelnen Mensch, der existiert auf dem Planet. Gottes Wille, sein Anliegen, wo seine Gedanken darauf gerichtet sind, wie kann ich es schaffen, alle die Menschen zu retten? Gottes Wille ist, alle Menschen, jeder Einzelne, von klein bis zu ganz alt, zu retten und diesen Menschen das Friedensangebot zu machen und zu zeigen, hey, es gibt einen Vermittler für dich, damit du die Trennung kannst überwinden und zu mir kannst kommen. Und da als Drittes sehen wir, wie die Rettung passiert. Es ist, wenn wir die Wahrheit, die ich euch probiert habe zu erklären, die Wahrheit von unserer Sündhaftigkeit, von Jesus als Mittler, am perfekten Mittler, von Gottes Liebe zu uns erfahren und begreifen. Die Erkenntnis von der Wahrheit rettet dich. Es ist speziell, im Christentum geht es nicht darum, dass wir irgendetwas müssen leisten für Gott, sondern Paulus sagt, hey, was es braucht, ist Erkenntnis. Und da meint er nicht einfach nur ein kopfmäßiges Erkennen. Wenn man dem Begriff nämlich nachgeht, Erkenntnis ist so ein spezieller Begriff in der ganzen Bibel drin, wo von A bis Z durchgeht. Erkennen wird zum Beispiel im Alten Testament für Sexualität verwendet, also wenn man sich ganz nahe kommt und einander erkennt. Erkennen ist ein ganz besonderer Begriff in der Bibel. Er meint nämlich, dass ich Gott von meinem Herzen erkenne und begreife, was sein Willen ist, wenn ich das verstehe, was Gott für uns möchte. Wenn ich da von Herzen mit meinem Sein ganz Gott näher komme und es wirklich so eins macht und Klick macht zwischen mir und ihm und ich verstehe, dass er für mich ist, wenn das Klick passiert zwischen mir und ihm, die Innigkeit wiederhergestellt ist, durch die Friedensbotschaft und durch den Vermittler Jesus Christus, dann bin ich gerettet. Die Erkenntnis von der Wahrheit rettet mich, sie macht die Trennung zwischen Gott und mir weg. Und plötzlich ist da wieder Einheit da und der Ursprung vom Gedanken für mich als Mensch ist wieder geschaffen. Ich bin zu Gott in die Beziehung, in seine Arme zurückgekommen. Erkenntnis von der Wahrheit rettet dich. Und Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und dass alle Menschen gerettet werden auf dieser Welt. Genau. Jetzt kommen wir dazu, dass wir die nächsten Verse miteinander anschauen. Und die sind ganz speziell. Es heisst da, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen. Nur das, was ich jetzt euch erklärt habe, was Gottes Wille da ist, macht das der Aufruf von Paulus auch Sinn. Also ermahnt heisst wirklich, er leitet uns das ans Herz und möchte es uns sagen. Was wir da am Anfang auch sehen, ist ein Imperativ. Also er ermahnt uns und er sagt, so ermahne ich euch nun, dass man bringe. Also, dass man Gebet bringt. Das ist ein Imperativ an die Gemeinde. Und in der Bibel gibt es viele Imperative. Und als Christen können wir sagen, die Imperative, die interessieren mich nicht so, aber der Imperativ ist eine Aufforderung, die eigentlich Gehorsam von uns verlangt. Ihr als Christen habt den Auftrag zu beten, dass das vorwärts geht. bittet für alle Menschen. Ganz spannend heisst da wirklich alle. Niemand ist ausgenommen. Also er sagt wirklich, Panton heisst alle Menschen, die existieren. Betet für so viele ihr nur könnt. Macht Vollgas. Betet für Menschen. Betet dafür, dass sie die Nachricht erhalten. Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Viermal braucht der Paulus verschiedene Worte für ein ziemlich ähnliches Gebet, für ein Bittgebet, aber auch für Danksagung. Und nachher im Vers 3 und 4, da geht es dann plötzlich darum, dass der Paulus sagt, betet für alle Könige und alle Personen, die in einer Verantwortung über euch stehen. Also wenn ihr irgendwo spürt, da hat irgendwo irgendjemand etwas zu sagen über euch, ob ein Chef oder ein Politiker oder Weltpolitiker. Für all die Menschen sollen wir beten und wir sollen für sie beten und wir sehen auch da wieder die Ausrichtung. Warum sollen wir für uns beten? Er sagt zwar schon, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit, aber damit meint er nur, dass wir als Gemeinde so weit verschont bleiben, dass wir den Auftrag wahrnehmen können. Und wenn es der Gemeinde gut geht und wenn wir ein Zeugnis können gegen aussen, dann hat das einen grossen Effekt, dann ist es wirksam. Dann können wir allen anderen Menschen zeigen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und darum sollen wir eben nicht nur für alle Menschen beten, sondern für alle, die irgendwo in der Obrigkeit, also irgendwo in Verantwortung über uns stehen. Damit wir wirklich das Evangelium weitergeben und Menschen in die Nachfolge zu Jesus rufen. Und jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch etwas ganz Besonderes zeigen in diesem Text drin. Nämlich, es gibt 6-mal ein Alle in diesem Text. Und das ist wirklich ganz speziell, wenn man dem nachgeht. Denn erkennen wir nämlich, dass der Paulus möchte, dass wir für alle Menschen beten. Und er möchte, dass wir für alle beten, die in hoher Stellung sind. Damit wir in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit leben können. Weil Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Weil nämlich einer sich als Lösegeld für alle gegeben hat. Und jetzt, wenn wir noch weiter gehen, 6. Der Paulus sagt, er gibt dem Timotheus den Auftrag, das soll an allen Orten passieren. An allen Orten. Und da merken wir, der Paulus leitet das der Gemeinde nach. Der Timotheus hat das in der Gemeinde umsetzen. Und da ist als erstes jetzt auch ihr als Gemeinde sind da angesprochen. Ihr als Versammlung, ihr als Miteinander. Der Paulus, im Timotheusbrief geht es auch sehr stark um Lehre und um gute Lehre, dass die Bibel wirklich seinen Platz soll haben. Aber wir sehen, dass der Paulus sagt, vor allen Dingen, an allen Orten soll für den Auftrag betet werden. Ich frage dich jetzt konkret, wie macht ihr das hier in der Gemeinde? Verantwortungsträger, Gemeindeleitung, Teamleiter, Jungscharleiter, vielleicht auch irgendein Team, wo du mitschaffst. Wie kannst du das fördern, dass an allen Orten wirklich Hände aufgehoben werden, damit für die Menschen gebeten wird, die das Evangelium noch nicht kennen? Was ist dein Beitrag dazu? Und wird es jetzt so sein, wenn jetzt die Predigt fertig ist und die Zeit weiterläuft, dass die Predigt vergessen ist? Oder hört ihr auf das, auf den Imperativ von Paulus, auf die Aufforderung? Was wird passieren? Die Aufforderung ist in erster Linie an euch als Gemeinde gerichtet, an euer Miteinander, als Gemeinschaft, vor allen Dingen beten, aber es ist auch an dich als Einzelperson gerichtet. Vor allen Sachen sollst du beten, heisst es, vor allen Dingen. Das kann zum Beispiel vor dem Fernsehen sein oder vor der Serie, die du gerade schaust. Das kann sein, dass du vor deinem Dienst für die Gemeinde solltest beten, für alle Menschen. Es kann sein sogar, dass bevor du eine Internetpredigt hörst, du solltest eigentlich zuerst mal beten. Das heisst, dass das Gebet auch irgendwo soll eine Priorität haben, auch in deiner stillen Zeit mit Gott. Auch vielleicht bevor du eine Jungschar-Lektion vorbereitest oder dich für die Moderation oder für irgendetwas, was du für die Gemeinde machst, vorbereitest, dass du das Gebet vor alle Dinge stellst. Egal, was auch so wichtig dir scheint. Vor das Einkaufen für Kind vielleicht, dass auch das trotzdem noch mehr Priorität hat als das, was dir so wichtig scheint. Wie sieht das bei dir aus? Betest du? Ist das eine Priorität für dein Leben? Und hörst du auf das, was der Paulus sagt? So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen und auch für unsere Obrigkeiten. Jetzt würde ich mit einem Gebet abschließen und dann würde ich dich, Stefan, und das Lobpreis-Team bitten, zum Führen zu kommen. Dann würden wir die erste Strophe von einem Lied singen, wo uns noch ein bisschen zum Nachdenken soll anregen soll. Und darf dir gerne Führen kommen. Ich würde noch kurz beten. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst. Und da bin ich auch eingeschlossen. Ich bitte dich auch, dass du mich unter das Gebet nimmst, dass wir dir dienen dürfen und die Aufforderung von Paulus dürfen verwirklichen in unserem Leben. Dass wir wirklich fürs Evangelium unterwegs sind und das im Zentrum von unserem Gottesdienst steht. Von unserem Miteinander und auch von unserem Gebet für alle Menschen. Danke, dass du immer noch willig bist und einen kompletten Willen hast, zum Menschen zu dir zu ziehen und Menschen zu retten. Danke, dass du wirklich alles von deiner Seite für uns gegeben hast und bereit bist, alles zu zahlen. Amen.